Es heißt ja nicht umsonst ganz oft in deinem Wort, dass die Menschen damals im Alten und im Neuen Bund vor dir gestanden sind. Und das tun wir jetzt auch. Wir stehen vor dir, um dir damit zu zeigen, dass wir dich ehren, dass wir dich anerkennen als unseren Herrn und Gott. Und wir kommen zu dir, auch jetzt in dieser Minute, und bitten dich darum, dass du so gnädig bist, so lieb bist und uns durch dein Wort beschenkst und es nutzen kannst für uns, für unser Herz, für unser Leben, für unseren Kopf, egal wofür wir es gerade brauchen. Wir bitten dich, dass wir dich verstehen, dass wir dich hören, dass wir auch begreifen, was wir vielleicht wegtun müssen aus unserem Leben, aus unserem Denken, um dich tatsächlich hören zu können. Schenk, dass die lauten Stimmen, die so gerne gewinnen wollen, dass wir sie erkennen und wirklich begreifen, was das ist, um deine leise Stimme dahinter zu hören. Segne Noah für diese nächste Zeit jetzt. Bitte segne sie beim Auslegen deines Wortes. Hab Dank, dass du sie dazu gebrauchst und dass du es auch schon getan hast, und tu es jetzt auch noch einmal. Was haben wir es gut, dass wir dir das so sagen dürfen und dass du jemand bist, der gerne gibt. Amen.
Wir alle kennen ihn, Saulus. Er war der Mann, der vom Hohepriester beauftragt wurde, ein großes und akutes Problem aus dem Weg zu räumen. Es war eine Sekte entstanden, die immer größer wurde und immer mehr Einfluss gewann. Immer mehr Menschen schlossen sich an bei denen, die Jesus von Nazareth als Messias betrachteten. Jesus gab es inzwischen nicht mehr, aber diese Sekte, Menschen des Weges nannte man sie. Und diese Menschen sollte Saulus ausrotten. Wer war er? Er gehörte zum alten Volk Gottes. Er war ein Nachkomme des Stammes Benjamin. Er war hochintelligent und klug. Während seines Studiums hatte er das Vorrecht, ein angesehenes Mitglied des jüdischen Hohen Rates als Mentor zu haben. Dieser Gamaliel war überall bekannt und überall respektiert. Wer ihn als Mentor hatte, konnte sich einer beachtlichen Karriere sicher sein. Und das galt auch für Paulus, für Saulus. Ich denke, hätte er in unserer Zeit gelebt, dann hätten wir sein Foto regelmäßig in der Zeitung gesehen, dann wäre er immer wieder in Fernsehshows aufgetreten. Und als Abgesandter des jüdischen Hohepriesters bekam er die Aufgabe, um die Menschen des Weges anzupacken. Er bekam carte blanche, das bedeutet, dass er selbst entscheiden durfte, wie er das machen sollte, wie er vorgehen sollte. Und dann sehen wir ihn rücksichtslos und hart und fest entschlossen, um diese Sekte mit Stumpf und Stiel auszurotten. Und wir erfahren, wie er bei Menschen anklopft und Menschen mitführt, wie er bei Christen anklopft, wie er Familien auseinanderreißt, wie er Menschen ins Gefängnis bringt und sie foltern lässt, bis an dem Tag, dass er unterwegs ist nach Damaskus. Stolz und selbstsicher, man kann ihm diese Aufgabe anvertrauen. Diese Jesus-Leute erleben ihre letzten Tage. Diese Sekte wird man klein kriegen. Und unterwegs nach Damaskus wird Saulus gefangen von einem erblindenden Licht. Vom Himmel aus wird ein Scheinwerfer voll auf ihn gerichtet. Das Licht ist so hell, dass er blind wird. Und dann klingt eine Stimme aus dem Himmel: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist Jesus, der spricht. An diesem Tag wird das Leben des Saulus auf den Kopf gestellt. Alles, was er bisher glaubte, alles, wovon er überzeugt war, ist umgeworfen worden. Es ist nur ein Ding noch sicher: Jesus ist Herr. Es ist ihm nur noch ein Ding wichtig: Jesus ist Herr. Und hier steht ein Mann mit einer neuen Sicht, ein Mann mit neuen Prioritäten. Das ist umwerfend, um das bei ihm zu sehen. Dass dieser gehasste und gefürchtete Christenverfolger ein Nachfolger Jesu geworden ist. Er verabschiedet sich radikal von seinem alten Leben und er umarmt genauso radikal das neue Leben, das er entdeckt hat. Er hat Christus kennengelernt. Und den Mann, den er früher war, seinen alten Menschen, hat er abgelegt. Gottes Geist hat ihn erneuert. Er steht ein völlig neuer Mensch da mit einer völlig neuen Gesinnung. Das ist ein Wunder Gottes. Von Saulus, so hieß er ja nach seiner Bekehrung, kommt die Aussage, was mir vorher Gewinn war, was mir wichtig war, wonach ich strebte, ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Ehrlich gesagt, ist es mir total egal. Ich vergesse, was zurückliegt. Ich strecke mich nach ganz anderen Dingen aus, und zwar nach vorne. Ich will Christus gewinnen und eins mit ihm sein. Ich will ihn kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich jage auf ein Ziel zu. Ich will die Person werden, die Gott vor Augen hatte, als er mich schuf. Wer diese Worte auf sich einwirken lässt, spürt die Urgenz, die Dringlichkeit, die Kraft der Sehnsucht von Paulus. Es ist ihm ein Ding wichtig geworden. Es ist ein Ding, das vor allem geht. Er will Christus kennen. Paulus ist jetzt umgepflanzt worden in neue Erde. Er ist jetzt ein Mensch von oben, ein Himmelbürger. So nennt er dasselbe in seinem Brief an die Philipper. Da sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Oben, wo Gott wohnt, ist seine Heimat. Dort ist sein Name registriert, dort wartet sein Erbe auf ihn. Und jetzt will Paulus im Himmel Wurzel schlagen. Er blickt nicht mehr zurück, er streckt sich nach dem Licht aus, nach Jesus aus. Er will entdecken, er will praktizieren, er will leben, was ihm in Christus gegeben ist. Er ist ein geliebtes Kind Gottes geworden mit seiner Bekehrung. Und jetzt will er diese neue Identität nicht nur umarmen, sondern auch leben. Paulus von Christus. Er will, dass Christus Gestalt in ihm bekommt, dass er in ihm wächst, dass er zunimmt und dass er sichtbar wird. Man sieht, dass für Paulus eine neue Welt aufgegangen ist, Gottes Welt. Und von nun an sucht er auch Dinge, die oben sind. Das sagt er auch. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und er sagt auch, ich selbst lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Mein Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Gottes Sohn. Ist dieser Paulus leicht weltfremd geworden? Ein Schwärmer, der keinen Realitätssinn mehr hat? Nein. Das sicherlich nicht. Er steht mit beiden Beinen fest auf dieser Erde, aber sein Herz ist woanders. Und das ist bestimmend für die Art und Weise, worauf er hier auf Erde sein Leben gestaltet. Und ein Ding steht zentral. Paulus jagt mit allem, was in ihm ist, nach der Erfüllung seiner himmlischen Berufung oder nach der Erfüllung seiner himmlischen Bestimmung. Christus kennen, mit Christus leben. Christus suchen, Christus dienen. Hier steht ein Mensch, dessen Horizont erweitert worden ist. Ein Mann, dessen Leben geistlich geprägt ist. Weiter Horizont. Leben mit seiner Sicht beginnt, so sagte ich heute Morgen, mit Vertrauen. Wir vertrauen in dem Allmächtigen, dessen Wirklichkeit die unsere weit und weit übersteigt. Wir können Gottes Wirklichkeit nicht mit unseren Augen sehen, dennoch ist sie wahr. Dennoch ist sie wahr. Wir können sie im Glauben sehen. Und wir können im Glauben in diese Wirklichkeit einsteigen und daran Anteil haben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln in Glauben und nicht in Schauen. Wir dürfen in Glauben wissen, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen wird oder vollenden wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Das bringt uns zum Thema dieses Nachmittags. Es begann mit Vertrauen. Und heute Nachmittag geht es um Erwartung. Es geht darum, dass wir nicht nur warten, sondern dass wir erwarten. Dass wir aussehen nach Gottes Handeln und dass wir rechnen mit Gottes Handeln in der Welt, aber auch in unserem persönlichen kleinen Leben. Kennen Sie eine solche Erwartung? Nicht ein Abwarten, wenn wir sehen, sondern ein gespanntes Erwarten. Wir entdecken, wie das bei uns aussieht, daran, wie wir unseren Alltag leben und vor allem, wie wir in den neuen Tag hineingehen. Und ich denke, dass es bei vielen von uns so aussieht, dass wir morgens gleich ins Rennen kommen. Und dass wir vielleicht nachts schon darüber nachgedacht haben oder uns Sorgen darüber gemacht haben, was vor uns liegt, was wir zu tun haben. Und dann legen wir Gott unsere Sorgen und Fragen vor und dann gehen wir in den Tag hinein. David war einer, der das ganz anders machte. Er sagt in Psalm 5, vernimm, o Gott, meine Worte, denn zu dir will ich beten. Und dann kommt es, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe stehe ich dir zur Verfügung und werde ich Ausschau halten. Wow. Also nicht, Herr, stehst du mir bitte zur Verfügung heute. Ich habe so viel vor, du weißt, was mich bedrückt, du weißt, was ich heute schwierig finde. Bitte steh mir zur Verfügung. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Bist du bitte bereit? Stimmt ein bisschen, oder? Stimmt vielleicht ein bisschen viel. Aber David sagt, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, Psalm 5. In der Frühe stehe ich dir zur Verfügung und werde ich Ausschau halten. Wonach? Nach Gottes Hilfe ja auch das. Aber vor allem danach, dass Gott dem David sagen wird, was dran ist. Er rechnet mit Gottes Führung, er rechnet mit Gottes Anweisungen. Er erwartet Gott in seinen Alltag. Das ist stark, oder? Und wer erwartet, wird nicht beschämt. Ich denke, Davids Gebet hat nicht mit dem Amen aufgehört. Es ging weiter, indem er aktiv Ausschau hielt nach auch der nur geringsten Bewegung oder Anweisung Gottes. Er ging davon aus, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der in sein Leben sein und wirken wollte. Er ging davon aus, das heißt, er rechnete damit. Und er fordert uns heraus, um nicht einfach so in den neuen Tag hineinzugehen oder nur fokussiert zu sein auf unsere Termine, auf das, was wir zu tun haben, sondern ganz bewusst mit Gott zu rechnen. Leben mit Gottes Sicht, ein weiter Horizont. Wir rechnen mit dem Ewigen, der in unseren Alltag hineinkommen will, als Retter, als Helfer, als Hirte, ja, aber auch als Überraschung. Und er kann uns überraschen, er wird uns führen, wenn wir auch diesen Satz nicht vergessen, ich stehe dir zur Verfügung, Herr. Wir sind nämlich nicht nur dazu gerufen, mit ihm zu wandeln, sondern auch, um ihm zu dienen. Er ist nicht da, uns zu dienen. Wir sind da, um ihm zu dienen. Herr, morgens rede ich mit dir, stehe dir zur Verfügung und jetzt bin ich so gespannt. Bin gespannt auf das, was kommt. Spitze meine Ohren. Ich halte Ausschau nach dir. Ich gehe nicht total auf in meinen Alltag. Ich will dich nicht vergessen, denn ich habe dich angerufen heute Morgen. Und jetzt will ich mit dir rechnen. Heute Nachmittag schauen wir uns auch eine kurze biblische Geschichte an. Und zwar begegnen wir zwei Menschen, die voller Erwartung waren. Wobei überraschend ist, dass sie beide im fortgeschrittenen Alter waren. Und zwar in dem Alter, wo man vielleicht denkt, naja, viel Spannendes wird es nicht mehr geben in meinem Leben. Ich darf jetzt mal von meiner Arbeit ausruhen, ich darf meinen Alltag in Ruhe verbringen. Aber so war das bei diesen zwei Menschen nicht. Wir finden sie in Lukas 2 und es sind Simeon und Hanna. Von Hanna wird gesagt, ich werde später ein bisschen vorlesen, von Hanna wird gesagt, dass sie nur kurz verheiratet war und dann schon Witwe wurde. Sie hat ganz lange alleine gelebt und inzwischen gehört sie zu den Hochbetagten. Simeon wird auch nicht jung gewesen sein, denn er rechnete damit, dass er nicht so lange mehr leben würde. Es sollte aber vor seinem Sterben noch etwas geschehen. Dieser Mann war ein Mann voller Erwartung. Er rechnete damit und der Heilige Geist hatte ihm das auch eingeflüstert, dass er den Messias noch sehen würde vor seinem Sterben, dass er Jesus noch sehen würde. Und wir sehen jetzt zwei Senioren, die fest damit rechnen, dass Gott seine alten Verheißungen erfüllen wird und dass der Retter Israels erscheinen wird und sie warten auf ihn. Warten wir auf Jesus eigentlich? Es wurde doch vor 2000 Jahren gesagt, hat er doch selbst gesagt, dass er wiederkommen wird. Rechnen wir noch damit? Wir müssen bedenken, dass zur Zeit von Simeon und Hanna, dass es 400 Jahre Stille gewesen war. Das heißt, es hatten keine Propheten gesprochen. Es war also kein direktes Gotteswort an die Menschen gegangen. Natürlich, man hatte den Tenach, die jüdischen Geschriften. Und da wurde jeden Samstag, jeden Sabbat daraus vorgelesen in der Synagoge. Man kannte den Inhalt des Tenachs. Man wusste von den Verheißungen Gottes, man wusste von Prophezeiungen, man wusste auch, dass der Messias irgendwann kommen würde, aber man kann sich fragen, wie das ist, wenn es so lange still gewesen ist. Ob die Erwartung noch lebendig ist, vielleicht war aus dem Erwarten ein Abwarten geworden. Weil der Alltag so sichtbar und spürbar anwesend war, vielleicht waren andere Sachen wichtiger geworden. Man war beschlagnahmt. Man war gefangen von der sichtbaren Realität. Die andere Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit, die war bei den meisten Menschen vielleicht nicht mehr so direkt präsent. 400 Jahre lang kein direktes Wort Gottes. Das heißt nicht, dass im Himmel geschlafen wurde. Das heißt nicht, dass im Himmel geschlafen wurde. Vielleicht sind stille Zeiten ebenso spannend, weil da hinter den Kulissen, im Geheimen, im Stillen, Dinge vorbereitet werden, von denen wir keine Ahnung haben. Es wird oben nicht geschlafen. Und so sehen wir auch an kleinen Dingen in dieser Geschichte, es ist natürlich eine Geschichte, die sich zur Zeit des Geburts Jesu abspielt, sehen wir, dass Hanna und Simeon in ihrem Wohnort einfach ihren Alltag leben. Und während sie ihren Alltag leben, in Jerusalem, treffen Jesu Eltern, er ist inzwischen geboren worden, etwa 10 Kilometer von der Stadt entfernt, in Bethlehem, ihre Vorbereitungen für ihre Reise nach Jerusalem. Jesus ist beschnitten worden am 8. Tag und jetzt haben sie 40 Tage warten müssen, weil eine Frau nach der Geburt eines Sohnes 40 Tage lang unrein war. Und jetzt machen sie sich auf, sie werden nach Jerusalem gehen, um Jesus im Tempel vorzustellen, zu einer Weihe. Hier leben Menschen ihren Alltag, hier bereiten Menschen sich vor, sie werden sich treffen zu Jerusalem. Wer hätte denn das gedacht? Wer hätte noch damit gerechnet? Simeon und Hanna, weil sie Menschen von Erwartung waren. Simeon bedeutet er, der hört und glaubt. Und beides tat dieser Mensch. Er war einer, der sich intensiv beschäftigte mit Gottes Wort und Verheißungen. Er war einer, der treu mit Gott wandelte. Es heißt in Lukas 2, Vers 25, er war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. In solchen Menschen kann Gott sein Werk tun. Menschen, die gottesfürchtig sind, die mit Gott wandeln und die warten, die erwarten. In solchen Menschen kann Gott sein Werk tun, in Menschen, die fokussiert sind auf Gott. Und das sehen wir bei Simeon ganz, ganz spannend, dass man bei ihm sieht, dass sich in den Jahren, dass sich da eine Antenne für Gott bei ihm entwickelt hatte. Dass er das wahrnahm, dass Gott ihm sagte, jetzt zum Tempel. Du wirst im Tempel erwartet. Und er ignorierte diesen himmlischen Hinweis nicht. Er schob ihn auch nicht vor sich hin, weil ihm andere Dinge wichtiger waren. Er ging. Und er erlebte ein Gotteswunder, denn er war gerade rechtzeitig im Tempel, als Josef und Maria das Kind Jesus zur Weihe brachten. Und er erkannte das Kind, der alte Simeon erkannte das Kind und war total überwältigt und lobte Gott. Seht ihr, was hier geschehen ist? Ein Mensch, der mit Gott wandelte, hat in seinem Leben, hat in seiner Gemeinschaft mit Gott eine Antenne entwickelt für Gott. Dabei will uns übrigens der Heilige Geist helfen. Und dann bekommt er eine Anweisung, er bekommt den Eindruck, er spürt das in seinem Herzen, ich muss zum Tempel gehen. Und dann schaut er nicht nach in seinem Terminkalender, ob das geht, ob er Zeit hat, ob er nicht noch irgendwie ein Telefonat zuerst mal machen soll. Er geht. Wer Gott hört, hört auch auf Gott. Er geht. Und Simeon wird überrascht. Dermaßen überrascht, dass er total überwältigt ist und nur loben kann. Und dann ist im Tempel an diesem Moment auch Hanna gewesen, hochbetagt, verwitwet und eine Prophetin. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie nicht wieder geheiratet, sie muss ganz lange alleine gewesen sein. Und das finde ich so beachtlich, denn dieses Witwesein war in ihrer Kultur ein hartes Schicksal. Sie war für ihren Lebensunterhalt, war sie abhängig von der Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen, von der Barmherzigkeit der Gemeinschaft, der gläubigen Leute. Man fragt sich, was jemand macht. Sie war 84 Jahre, vielleicht war sie älter, da sind die Bibelausleger sich nicht so ganz einig. Es ist auf jeden Fall das Alter der Stärken gewesen, aber es ist auch das Alter oder die Lebensphase, worin die Kräfte etwas abnehmen und abbauen. Es fängt übrigens schon mit 18 an. Wenn man so hoch betagt ist, dann ist das die Lebensphase, worin ein Mensch von seinen Werken ausruhen darf und die Phase, worin man sagt das manchmal so höhnisch in unsere Sprache, ich weiß nicht, ob das auch bei Ihnen so ist, das ist die Phase, worin die Geranien am Fensterbrett oder auf dem Balkon die Aussicht bestimmen. Worin die Welt eigentlich sehr klein geworden ist, aber es kann genauso gut die Phase sein, worin die Welt größer wird und das hängt mit Gott zusammen. Leben mit Gottes Sicht. Ein weiter Horizont. Und man sieht, dass das bei Hannah so gewesen ist. Dass ihre Welt nicht kleiner, sondern größer geworden ist, weil sie sich mit großen Dingen beschäftigte. Mit Gottes Dingen. Sie hatte ihr Leben Gott gewidmet. Sie hatte anscheinend Frieden gefunden im Alleinsein. Sie war nicht hängen geblieben in Trauer oder in Bitterkeit. Sie hat die Enttäuschungen nicht das Sagen in ihrem Leben gegeben. Sie hatte ihre Zeit und Energie angewendet, um Gott besser kennenzulernen und um ihm zu dienen. Ihr Leben war auf Gott ausgerichtet und hatte dadurch eine neue Dimension bekommen, eine breitere Perspektive, einen weiten Horizont. Diese Frau stand aufrecht und sie lebte erwartungsvoll. Und das war nur möglich, weil sie ihre Hoffnung nicht auf ihre Umstände oder auf anderen Menschen gesetzt hatte, sondern zuallererst auf den Ewigen, der treu ist und tut, was er verheißen hat. Es werden über Hannah einige Dinge gesagt, die ich vorlesen möchte, aus Lukas 2, Vers 36 und 37. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, und sie hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Wow. Ein paar Dinge werden hier gesagt, die sehr wichtig sind. Das erste, sie wich nicht vom Tempel. Sie war nicht so eine, die ihren Tag am liebsten in einem bequemen Sessel vor dem Fenster oder vor dem Fernseher verbrachte oder eine, die unbedingt Menschen brauchte, weil sie nicht alleine sein konnte. Sie war eine Frau, die Gott aktiv suchte, weil sie sich ein Leben ohne ihn einfach nicht vorstellen konnte. Sie war unheimlich gerne im Tempel. Sie war unheimlich gerne dort, wo Gott thronte. Eigentlich war sie am liebsten dort. Und das erinnert mich an eine Aussage von David, der im Psalm 27 sagt, ich will eigentlich mein Leben lang im Haus des Herrn verbringen. Interessant, dass David das sagte, denn es gab in seinem Leben noch nicht dieses Haus des Herrn. Der Tempel musste ja noch gebaut werden. Aber ich denke, was David damit aussagen will, und davon können wir auch lernen, das soll uns anstecken, ich möchte eigentlich immer bei Gott sein. Immer. Für immer dort sein, wo er thront. Ich will immer in seiner Gegenwart verkehren. Es geht hier also nicht um ein Gebäude, es geht darum, dass ein Mensch Gottes Gegenwart sucht und in seinem Alltag bei ihm verbleiben will, dass er seinen Alltag mit ihm leben will. Und Hannah kannte dieses Verlangen und das hat sich bei ihr eben so ausgedrückt, dass sie fast täglich im Tempel war. Steht hier, sie wich nicht vom Tempel, sie wird wohl mal nach Hause gegangen sein, um dort zu schlafen oder irgendwas anderes, aber sie wich nicht vom Tempel, sie war dort so oft wie nur möglich. Sie diente Gott Tag und Nacht, haben wir auch gelesen. Es gab in ihrem Leben keine so abgeschiedenen Kompartimenten, Sonntag Gottesdienst, Montag Gebetsstunde oder Bibelkreis und der Rest der Woche den normalen Alltag, meine Zeit. Sie lebte ihre Berufung. Sie wandelte mit Gott und sie diente ihm mit ihrem Leben. Es gab keine kleinen Kompartimenten, es war alles. Sie fastete und betete, wird gesagt. Also sie war keine Frau von so kurzen Gebeten, sondern eine, die die Gemeinschaft mit Gott pflegte, indem sie mit ihm ins Gespräch ging und im Gespräch blieb. Ich denke, dass Beten für sie genauso wichtig war wie Atmen. Es war ihre Lebensader. Sie hat das, was sie eben beschäftigte, hat sie mit Gott geteilt. Sie hat es vor ihm gebracht. Sie hat um Rat gebeten, um Weisheit, um Führung. Sie hat ihre Sünden vor ihm bekannt. Sie hat um Vergebung gebetet. Nicht einmal, sondern immer wieder. Sie hat gebetet für ihre Mitmenschen und sie hat das Fasten geübt. Und es ging in ihrem Beten mehr um mehr als um persönliche Anliegen, denn das heißt auch, Hannah pries Gott. Hannah pries Gott. Das ist oft das Schlusslicht in unserem Gebet, wenn wir überhaupt noch dazu kommen. Sie pries Gott. Eigentlich sollte jedes Beten damit beginnen und damit enden und soll es auch immer wieder vorkommen, dass wir Gott preisen. Er ist nicht nur da, um uns zu geben, was wir brauchen. Wir sollen ihn auch loben und danken für den, wer er ist. Er hat die große Welt und die kleine Welt in seiner Hand und ihm gebührt Ehre. Ihm gebührt ein Lobgesang. Und dann heißt es auch noch, dass sie von Gott redete. Das heißt in Vers 38, da kommen Josef und Maria mit Jesus in den Tempel. Und dann heißt es auch diese, Hannah trat zu derselben Stunde hinzu und sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Die Frau war ein Zeuge Jesus. Sie hat von ihm geredet. Sie hat von der Erlösung geredet. Sie hat vom Evangelium Gottes geredet. Sie hat den Glauben nicht für sich behalten. Sie hat über ihn geredet mit allen, die das nur hören wollten. Das alles steht nur in zwei Versen. Verse 37 und 38, sie wich nicht vom Tempel. Sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Sie pries Gott und sie redete von Gott. Ich denke immer so gerne darüber nach, was Menschen aus der Bibel, was die für einen Alltag lebten. Wie gesagt, ich denke nicht, dass Hannah wirklich im Tempel wohnte, aber sie war dort immer wieder zu finden. Und sie diente dort. Im Tempel war immer unheimlich viel los. Wir können das nicht vergleichen mit unseren Kirchen. Da sitzt vielleicht ein paar Stunden in der Woche der Pastor in seinem Büro. Und die Tür ist oft zu. Da kann man nicht einmal so einfach in die Kirche hineingehen. Aber der Tempel war immer, die Tür war offen. Und es gab sehr viel zu tun. Es waren 24 Abteilungen von Priestern, die dann sich abwechselten. Jede Woche kam eine frische Truppe von Priestern an, die dann in dem Tempel dienten. Sie hatten eine Menge zu tun. Sie hatten Verwaltungsaufgaben als Aufseher. Sie hatten amtliche Aufgaben als Priester und als Lehrer. Sie waren verantwortlich für das Opfern. Sie waren verantwortlich für die Reinigungszeremonien. Sie waren verantwortlich für die Reinigung der heiligen Geräte oder Gefäße. Sie sprachen mit Tempelbesuchern und so weiter und so fort. Und neben diesen vielen Priestern, die täglich ihren Dienst im Tempel verrichteten, gab es auch noch Musiker, die wie die Priester in Abteilungen eingeteilt waren und auch so jede Woche, dann kam eine frische Truppe Musiker. Und die haben natürlich da Gottes Lob gesungen, die haben musiziert, die haben wahrscheinlich auch geübt. Und dann stelle ich mir auch noch vor, dass es mal einen Putzdienst gab, vielleicht auch Blumendienst. Am Tempelplatz wurden Opfertiere verkauft und wir kennen aus der Geschichte, aus dem Neuen Testament, als Jesus beim Tempel ist, dass da eigentlich ein lebendiger Handel entstanden war am Tempelplatz, was nicht unbedingt gut war. Auf jeden Fall, es gab unheimlich viel zu tun. Und natürlich war es bei den Festtagen extra, extra, extra. Da kamen immer viele Leute von überall aus Israel, um die Feste zu feiern. Und jetzt vermute ich, dass diese Hannah bei allem Kommen und Gehen eine feste oder beständige Person war, die von vielen gekannt war. Es gab immer wieder andere Priester, immer wieder andere Musiker, aber sie war da. Denn sobald sie Zeit hatte, ich denke, sie wartete nicht drauf, sie machte auch Zeit frei, sobald sie Zeit hatte oder nahm, war sie im Tempel. Und ich kann mir so vorstellen, dass die Menschen sie vielleicht auch gesucht haben. Für ein seelsorgerliches Gespräch, vielleicht für einen guten Rat. Vielleicht haben sie sie gebeten, mit ihnen zu beten. Es ist auf jeden Fall nicht so gewesen, dass sie täglich Stunden am Computer saß oder telefonierte. Und zwar, weil sie Besseres zu tun hatte. Weil sie Besseres, Wichtigeres zu tun hatte. Wichtig, oder? Sie saß nicht Stunden am Computer oder am Telefon oder was es halt gab in dieser Zeit, weil sie Besseres zu tun hatte. Sowohl Simeon als Hannah sind total fokussiert auf Jesus. Sie sind beschäftigt mit den Dingen Gottes und sie erwarten. In ihrem Fall, sie erwarten den Messias. Sie haben die Verheißungen Gottes gehört, sie haben sie nicht beiseite gelegt und gedacht, irgendwann wird das. Und hoffentlich merken wir das rechtzeitig auf, aber jetzt beschäftigen uns andere Dinge. Nein, sie waren darauf fokussiert. Wo bleibt der Messias? Gott hat das doch versprochen. Und so sehen wir, dass diese Leute, sicherlich weil sie so fokussiert waren, sicherlich weil sie so erwartungsvoll waren, rechtzeitig im Tempel waren, als Jesus kam. Hanna war sowieso da und Simeon kam auf Anweisungen des Heiligen Geistes gerade rechtzeitig an. Und für Simeon ist der Moment da gewesen, worauf er sein ganzes Leben gewartet hatte. Und er hat in Jesus das Heil gesehen, das Gott vor allen Völkern bereitet hatte. Er nimmt Jesus in seine Arme und er segnet Josef und Maria in Vers 27 und 34. Und er hat ein ganz persönliches Wort für Maria, indem er ihr sagt, dass sie nicht überrascht sein soll, wenn Leiden kommt über sie und über ihren Sohn. Es kommen schwierige Zeiten. Damit muss sie rechnen. Und sie braucht dieses Wissen als Brille, mit der sie die Dinge, die sie erleben wird, aus Gottes Perspektive oder Sicht sehen kann. Warum heute diese Geschichte aus Lukas 2, die wir meistens so um die Weihnachtszeit herum betrachten? Nun, weil Simeon und Hanna uns ein starkes Vorbild sind von Menschen, die begeistert und voller Erwartung waren. Die begeistert und voller Erwartung waren. Zwei Senioren, deren Welt nicht kleiner geworden war, sondern größer. Und zwar, weil sie mit Gott rechneten. Und weil sie sich danach ausstreckten, den Heiland Jesus zu sehen. Weil sie rechneten mit Dingen, die ihren Verstand und Alltag weit, weit, weit überstiegen. Heute Morgen ging es vor allem um Vertrauen. Und jetzt geht es um Erwartung. Ich schaue aus, wie es David sagte. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu weitergeben, wie und wo wir heute Jesus erwarten dürfen. Das ist zuallererst in unserem Alltag. Das ist zuallererst in unserem Alltag. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, bevor er abgereist ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was genau erwarten wir? Wir dürfen mit seiner Anwesenheit rechnen. Das ist das Allererste. Wir dürfen mit seiner Anwesenheit rechnen. Wir leben nicht alleine. Wir gehen nicht alleine in den Alltag hinein. Jesus geht mit. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Nähe. Ein treuer, zuverlässiger Gott. Du darfst dich unter seinen Flügeln bergen. Du darfst dich von ihm bei der Hand nehmen lassen. Kernvers Philipper 4, Vers 5 von Paulus, der Herr ist nahe. So darfst du in deinen Alltag hineingehen. Also wir erwarten Jesus, wir erwarten den Herrn in unserem Alltag. Wir rechnen mit seiner Anwesenheit. Das ist das Allererste. Und das hört sich so einfach an. Aber bei mir klappt das nicht immer. Bei Ihnen? Ich rechne nicht immer mit Jesus' Anwesenheit. Ich rechne damit, dass ich jetzt Dinge tun muss und dass ich schauen muss, dass ich das schaffe, was ich schaffen muss. Rechne ich wirklich mit Jesu Anwesenheit? Ist es nicht oft so, dass wir morgens nach dem Beten, nach unserem Abend sagen, also tschüss Gott, wir haben jetzt kurz gesprochen, wir sehen uns heute Abend wieder. Aber jetzt habe ich eben meinen Alltag. Und Jesus sagt, bitte, lass mich doch mitgehen. Ich will doch bei dir sein alle Tage. Also ich darf damit rechnen, dass er bei mir ist. Eigentlich noch stärker, er ist in mir. Denn bevor Jesus wegging, hat er seinen Jüngern gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Schenke euch einen Tröster, den Heiligen Geist, der für immer in euch sein wird. Also ist eigentlich die Anwesenheit Gottes durch den Heiligen Geist zur Inwesenheit geworden. Die Anwesenheit Gottes ist zur Inwesenheit geworden. Zwei, ich darf mit Gottes Hilfe rechnen. Ich darf mit seiner Anwesenheit rechnen. Ich darf mit seiner Hilfe rechnen. Er will bei uns sein und uns schenken, was wir zum Leben brauchen. Und mehr als das, damit wir austeilen können. Das ist ein großes Wunder, dass Gott mit mir ist und mir helfen will. Er ist da, wenn du vor einer sehr wichtigen, schweren Entscheidung stehst. Er ist da, wenn du krank bist. Er ist da, wenn du trauerst oder wenn du dich nicht mehr auskennst. Er ist da. Du darfst mit seinem Beistand rechnen. Er hat große Vorräte an Trost, an Kraft, an Mut, an Weisheit, an alles, was wir brauchen. Und Gott erwarten beinhaltet, dass wir uns bewusst auch ausstrecken nach seiner Hilfe, nach seiner Vergebung und Gnade, nach seiner Kraft. Und da habe ich wieder ein Vers. 2. Chroniker 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott schaut sich herum, sieht dich und will dir geben, was du brauchst, aber er wartet auf deine Frage. Aber er will dir helfen. Du darfst mit seiner Anwesenheit rechnen, Inwesenheit, du darfst mit seiner Hilfe rechnen. Du darfst auch damit rechnen in deinem Alltag, dass er an dich arbeiten will und in dir arbeiten will. Wir dürfen uns in jeder Phase unseres Lebens danach ausstrecken, dass Gott, was Gott in uns tun will. Es wird an uns gearbeitet. In der Bibel heißt es, dass wir von Tag zu Tag erneuert werden, ob wir jung sind oder schon älter. Wir dürfen erwarten, dass Gott mit uns weitermacht. Da spricht Paulus auch darüber in Philipper 1, Vers 6. Bin davon überzeugt, sagt er, dass Gott das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen wird, bis Jesus kommt. Ich darf rechnen mit Gottes Anwesenheit, mit Gottes Hilfe und mit Gottes Wirken in mir, an mich. Und das macht er auch. Er hat so was Besonderes mit uns vor. Er möchte nämlich, Gott möchte, dass wir seinem Sohn etwas ähnlicher werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass wir Jesus etwas ähnlicher werden. Wenn ich denke an sein Leben auf Erde, wie gewaltig das war, wie kräftig ein solcher Mensch zu kennen, mit so viel Liebe, mit Geduld, ein so treuer Mensch, ein so guter Mensch. Und gerade diese Dinge, Güte, Treue, Liebe, Geduld, die werden von Paulus erwähnt in Galater 5, Vers 22. Er nennt diese Dinge die Frucht des Geistes und er sagt, das will Gott unter anderem in euch tun. Er möchte eure Gesinnung verändern. Und ich finde das bei Gott, ich finde das beim Heiligen Geist so toll, dass der sich nicht so von genetischen Dingen stören lässt. Wir schon. Wir sagen, also geduldig werde ich nie, denn das war mein Vater auch nicht, meine Mutter auch nicht, das meine Großmutter auch nicht. Also bei uns zu Hause wurde immer geschrien, das werden wir jetzt generationenlang machen, das ist genetisch bestimmt. Kann nichts dafür, bin nun einmal so. Also wer das sagt, ich bin nun einmal so, der kränkt den Heiligen Geist. Denn der möchte uns verändern und die Gesinnung Christi in uns wachrufen und reifen lassen. Ich darf also damit rechnen, dass Gott da ist, dass er mir helfen will, dass er an mich arbeitet. Und ich darf mich auch danach ausstrecken. Und ich darf auch damit rechnen, und das finde ich was ganz Besonderes, dass Gott mich nicht nur segnen will, sondern dass er mich zum Segen setzen will. Dass er mich zum Segen setzen will. Das ist ein Wunder Gottes, dass wir Menschen zum Segen werden dürfen. Und ich finde das so spannend, so total spannend, dass Gott uns gebrauchen und einsetzen will. Erwarten Sie das? Und sehr oft sind wir da bescheiden. Vielleicht auch, weil wir das sein wollen, weil wir denken, das ist so kompliziert, wenn Gott uns gebraucht. Lass uns nur unseren Alltag leben, das ist schon schwierig genug. Wie soll ich jetzt noch ein Segen sein? Aber Gott will uns zum Segen setzen. Ich denke zum Beispiel an die junge Amerikanerin, mit der ich als 19-jähriges Mädchen ein Zimmer teilte in einer Studentenkonferenz. Ich war nicht gläubig, sie schon. Und sie war behindert. Sie musste Schienen tragen an ihre Beine, damit sie aufrecht stehen konnte. Denn ihre Beine hatten keine Kraft. Sie hatte Polio gehabt. Sie musste Krücken gebrauchen beim Gehen. Und dieses Mädchen hatte eine Lebensqualität, wovon ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht zu erklären, dass ein so behindertes Mädchen so fröhlich ist, einen solchen Frieden gefunden hat mit ihrem Leben, das auch ausstrahlt. Und ich habe angefangen, damals sie zu beobachten. Sie schlief im unteren Bett, wir teilten ein Zimmer, sie war behindert, sie schlief unten, ich oben. Sie stand verrückt früh auf, es war ja Urlaub, und sie stand verrückt früh auf, weil sie die Bibel lesen wollte und beten wollte. Und ich habe das beobachtet und ich habe gestaunt. Und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich sage nur, dass dieses Mädchen für mich der Anlass war, um Gott zu suchen. Hat sie nie gewusst. Sie ist mir zum Segen geworden. Ich bin zu ihr durch sie zum Glauben gekommen. Durch sie, natürlich durch Gott, aber hat sie eingesetzt. Ich denke auch an das 10-jährige Mädchen, das ihren kleinen Bruder überwachte, der sich in einem kleinen Köpfchen befand, das beim Nilfluss versteckt im Schilf war. Gott setzte dieses 10-jährige Mädchen Miriam ein für sein großes Rettungsplan für ein Volk. Sie überwachte den kleinen Mose, der sollte der Retter Israels werden, hatte sie keine Ahnung. Ein kleines Mädchen mit 10 Jahren, ich denke an das junge Mädchen, das nach einer Schlacht in Israel entführt wurde und dann Sklavin wurde. Sklavin einer syrischen Frau in einem heidnischen Land, ein junges Kind. Der Mann ihrer Herrin war aussätzig und dieses Kind hatte den Mut, ihrer Herrin zu sagen, dass es in Israel einen Mann Gottes gab, der vielleicht helfen könnte. Und es kam der Mann dieser Herrin, es kam Naaman, der Syrier, zum Glauben. Ich denke an das, was Elisabeth uns heute Morgen erzählte. An einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Sie wollte eigentlich nicht weiter. Und Gott hat ihr gesagt, ich möchte dich zum Segen setzen. Und es entsteht eine Zeitschrift, wovon wir keine Ahnung haben, wie viele Menschen durch diese Zeitschrift, durch diese Geschichten darin, durch das, was die Elisabeth gestalten durfte, wie viele Menschen gesegnet worden sind, wie viele Menschen zum Glauben gefunden haben. Nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen auch in anderen Ländern. Wir haben keine Ahnung. Und es fängt immer da an, dass jemand sagt, also Herr, wenn du meinst, hier bin ich. Ich erwarte dich in meinem Alltag. Und gebrauche du mich, wie du mich gebrauchen kannst. Und vielleicht haben wir keine Ahnung. Das hatte dieses junge Mädchen, mit dem ich ein Zimmer teilte, hatte keine Ahnung, dass ich so beeindruckt von ihr war, dass ich auch angefangen habe, die Bibel zu lesen. Manchmal haben wir keine Ahnung. Und das ist das Spannende. Ich glaube, dass unser Gott Geheimnisse liebt. Glaube ich echt. Und ja, dann lieben wir sie auch. Und dann sagen wir sind gespannt, Herr. Wir machen das, was David tat. Wir beten und sagen, ich stehe dir zur Verfügung. Und vielleicht ist das ganz klein, was ich mache. Vielleicht ist die Nachbarin gegenüber krank und habe ich extra Essen gekocht und bringe das ihr und denke mir nichts dabei. Aber vielleicht fängt die Nachbarin an zu denken, warum macht die das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine? Das machen die anderen Nachbarn nicht. Warum nimmt sie überhaupt Zeit für mich? Warum lassen sie sich einsetzen von Gott? Erwarten Sie, dass er mit Ihrem Leben etwas vorhat. Also wir erwarten den Herrn in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir erwarten ihn aber auch in unserem Sterben. Es kommt der Tag, dass wir uns verabschieden von diesem Leben auf dieser Erde, dass wir abgeholt werden, dass wir heimgeholt werden. Unser Leben geht irgendwann zu Ende, aber auch an diesem Moment ist der Herr dabei. Und zwar als Herr über Leben und Tod und als Herr über unser Leben und über unseren Tod. Es sagte mir jemand mal, weißt du, ich werde nicht an Krebs oder an einem Autounfall sterben. Ich sterbe, weil es Gottes Zeit für mich ist, weil er mich abholt. Das ist ein himmlisches Denken, oder? Das ist ein geistliches Denken. Ich sterbe nicht, weil da ein Autounfall war oder ich Krebs bekam. Ich sterbe, weil Gott mich haben wollte. An diesem Moment. Es kommt ein Ende an unsere Pilgerzeit. Wir dürfen irgendwann nach Hause gehen. Und wir müssen uns nicht fürchten. Auch nicht für diesen Moment, der uns fremd ist. Der Tod ist ein Fremdkörper. Es ist der letzte Feind. Aber wir müssen uns nicht fürchten. Denn der Ewige ist dabei. Und auch dann dürfen wir uns bergen unter seine Flügeln. Wir dürfen wissen, dass wir auch in unserem Sterben in ihm geborgen sind und dass uns eine neue Zukunft erwartet an einem Ort, wo es keine Schmerzen und keine Tränen mehr gibt, kein Staub. Wir dürfen das Staub der Erde hinter uns lassen, das Sterbliche ablegen und Unsterblichkeit anziehen. Das ist ein so großes Mysterium, oder? Wir dürfen unsere Sterblichkeit ablegen und Unsterblichkeit anziehen. Darüber schreibt Paulus auch. Lesen Sie 1. Korinther 15 mal, wenn Sie wieder zu Hause sind. Und er schreibt auch davon, dass es sein kann, dass wir nicht einmal sterben müssen, weil Jesus davor zurückkommt. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Wir erwarten Jesus nicht nur in unserem Alltag, nicht nur in unserem Sterben, wir erwarten ihn auch als Vollender dieser Welt. Wir erwarten ihn als Vollender dieser Welt. Ich habe angefangen heute mit dem Staub der Erde und das ist noch immer nicht verweht. Es hat nach wie vor Kraft. Es will uns nach wie vor fangen. Wir erleben zurzeit eine Zunahme von Bedrängnis oder Leiden in dieser Welt. Naturkatastrophen, die IS-Bewegung, die sich nicht zügeln lässt, die Verfolgung der Christen, die immer nur zunimmt. Das Staub der Erde ist noch nicht verweht. Aber der Teufel mag los sein auf dieser Erde. Er mag danach suchen, wen er verschlingen kann, aber er hat nicht das letzte Wort. Er hat keine Macht, seine Macht ist beschränkt. Über ihn steht der Ewige, der nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat, der seine Pläne vollenden wird. Und der große Vollender ist Jesus, der das Böse schon überwunden hat und heute zur Rechten des Vaters sitzt und für uns betet, der über uns wacht. Uns erwartet Großartiges. Und vielleicht dürfen wir das noch in unserem Leben hier auf dieser Erde erwarten und erleben, dass Jesus wiederkommen wird. Das wissen wir nicht. Wir dürfen aber erwarten. Wir dürfen danach ausschauen. Und wenn uns das wirklich wichtig wird, wenn das für uns lebendig wird, dann wird das an unserem Leben sichtbar werden, in unserem Leben sichtbar werden. Dann leben wir nämlich anders. Dann werden uns Dinge, wie Paulus das am Anfang sagte, werden uns Dinge, die uns bisher wichtig waren, auf einmal total unwichtig. Das ist doch ein Lied bei euch. Das Kleine wird klein und das Große wird groß. Da bekommen wir die Dinge in die richtige Perspektive. Ein weiter Horizont. Ein Leben, das nicht beschränkt ist auf das, was wir hier kennen. Ein Leben, das viel weiter geht, das groß geschrieben ist. Und wozu auch noch Hoffnung aufgeschrieben ist und Erwartung und Freude und Vollendung und Herrlichkeit. Jesus wird wiederkommen auf den Wolken. Und wir werden seine Herrlichkeit sehen, es werden die Toten auferstehen, es wird irgendwann eine neue Erde und ein neuer Himmel geben. Und bis dann, bis dahin, Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, bleibe wach, bleibe wachsam, halte Ausschau nach mir. Lasst euch nicht von dem Sichtbaren, vom Staub der Erde einschüchtern oder fangen lassen. Lasst euch nicht eure Hoffnung nehmen. Haltet euch an meine Worte, hebt euer Haupt auf und freut euch, denn siehe, ich komme bald. Lass dich vom Staub der Erde befreien. Lass dein Horizont erweitern. Lass dich beflügeln von Jesus. Vertrau auf ihn. Erwarte ihn. Und unser Leben wird voller Freude sein. Wenn Sie jetzt morgen in der Früh beten, dann sagen Sie doch zum Schluss und Herr, ich erwarte dich, ich schaue aus. Dann sage bitte auch, ich stehe dir zur Verfügung, überrasche mich. Auch wenn es nur ganz klein ist, ich will damit rechnen, dass du in meinem Leben anwesend bist, lebendig bist. Rechne mit ihm, diene ihm und schaue aus. Schaue aus nach Erwartungen, schaue aus nach ihm in deinem Alltag. Da will er sein, da will er wirken, da will er uns verändern. Es ist ein Prozess im Gang gesetzt worden, als wir Jesus kennenlernten. Und lasst uns lernen, das mit Paulus zu sagen, was zurückliegt, das liegt zurück. Ich habe eine neue Identität angezogen, ich bin nur von Christus. So, hab's mal gesagt, ich bin nur von Christus. Und ich strecke mich aus nach vorne, ich strecke mich aus nach Jesus. Und mein Hauptziel in diesem Leben ist, dass ich ihn besser kennenlernen werde und dass ich damit auch vorbereitet werde, dass ich dahin wachse, wo er mich haben will und auch auf die Zeit, die kommt. Wir dürfen unser Leben hier auf Erde voll leben. Leben und Fülle hat uns Jesus versprochen und lassen Sie uns bitte wirklich nicht fangen lassen von diesem Staub der Erde. Nicht zurückhalten. Wenn Sie jetzt bestaubt sind, dann beten sie Gott, sie zu reinigen von dem, was an sie klebt. Und dann machen sie das noch, bevor sie nach Hause gehen. Es hat doch keinen Sinn, hier bestaubt wegzugehen und zu Hause bestaubt anzukommen. Wir dürfen Jesus immer wieder fragen, uns zu reinigen von Ungerechtigkeit, von dem Bösen, das an uns klebt. Und wir dürfen mutig und voller Erwartung in unseren Alltag hineingehen. Wir dürfen heute Abend mutig und voller Erwartung nach Hause gehen oder auch hier bleiben. Denn unser Jesus lebt. Wir wollen beten. Herr, du erweiterst unseren Horizont. Wir haben darüber nachgedacht heute, wie großartig das ist, dass du da bist, dass es dich gibt. Und wir haben gesagt, wir wollen kommen und sagen, ja, Herr, will auf dich vertrauen. Und heute Nachmittag sagen wir, wir wollen nicht nur vertrauen, wir wollen mit dir rechnen. Wir wollen Frauen werden, die dich in ihrem Alltag erwarten. Und so bitten wir dich, Herr, sei du mit uns. Wir müssen darum nicht einmal bitten, wir dürfen dafür danken. Und wir bitten dich, Herr, setz uns zum Segen. Zeig uns, wie wir dir dienen können. Wir möchten, dass du mit uns ans Ziel kommst. Und wir bitten dich, helf uns dabei, dass wir uns ganz nach dir ausstrecken und alles, was uns belastet und aufhält, wegwerfen, wegtun. Herr, wir wollen freilaufen, dir entgegen. In Jesu Namen. Amen.